Man muss sich sehr frühzeitig damit auseinandersetzen, dass man als Musiker und auch Künstler Unternehmer ist.
Die gehen eigentlich, wenn, in die Oper oder ins Theater und Co., um einen schönen Abend zu haben.
Ja, es gibt in Deutschland genauso viel öffentlich geförderte Theater, Opernhäuser und Orchester wie im ganzen Rest der Welt zusammen.
Das Musikstudium bildet mich nicht für die Realität am Markt aus.
Die erste Frage beim Fundraising heißt nicht, ich habe so ein tolles Programm, wollt ihr da nicht mitmachen, sondern die erste Frage beim Fundraising ist, welches Problem kann ich für dich lösen?
Herzlich willkommen, lieber Stefan, Professor Dr. Stefan Frucht, für alle, die dich nicht kennen. Du bist wahrscheinlich einer der besten Vernetzer zwischen Wirtschaft und Kultur. Darüber wollen wir heute so ein bisschen sprechen. Ich stelle dich in Kurzfassung vor und dann interessiert mich aber noch schon mal deine auch Kurzfassung irgendwie zu deiner Vita, wenn man es so sagen kann. Du hast eigentlich einen medizinischen Hintergrund, du hast Medizin studiert, du bist aber auch Künstler. Du hast, glaube ich, mal mit Violine begonnen, bist dann zum Dirigieren übergegangen. Das waren so deine zwei sozusagen Schwerpunkte.
Dann also, ich habe mit der Musik angefangen. Also und zwar im zarten Alter von 5 Jahren, wie die meisten, die sich mit klassischer Musik beschäftigen. Und dann habe ich ganz normal Musik studiert und parallel dazu Medizin. Insofern fast alles richtig.
Und dann wurde es auch ein bisschen politisch, ne? Wenn man sich irgendwie die Vita anguckt. Du hast, das war doch damals, glaube ich, vor der Kanzlerkandidatur von Angela Merkel auch, ne? Warst du im Endeffekt Referent im Bundestag und hast dann aber danach den Kulturkreis der deutschen Wirtschaft geleitet. Das war, glaube ich, so die erste große Position, wenn man es irgendwie so von außen wahrnimmt, wo du dann im Endeffekt Wirtschaft und Kultur vernetzt hast.
Ja, das war nochmal so 4 Jahre Nachhilfeunterricht in dem, was wirklich so real life ist. Und das spielt sich ja doch im Bundestag ab. Das war eine sehr eigenartige Geschichte. Damals mit so einem abgeschlossenen Studium als examinierter Geiger und promovierter Mediziner, fragt man sich natürlich auch, was macht man damit? Und dann kam ich eher durch so einen Zufall dazu, denn da Kultur- und Wissenschaftsreferent von Frau Merkel zu werden. Also das war jedenfalls eine sehr gute Schule, weil das war real life und alles, was ich da gelernt habe, kann ich auch heute noch ganz gut gebrauchen.
Was man von außen, finde ich, bei dir extrem wahrnimmt, ist so dieses Thema Netzwerken. Also kein Witz, ich meine, so wurde ich auch auf dich aufmerksam, ehrlicherweise. Also ich verfolge dich schon länger auf LinkedIn, als du wahrscheinlich weißt, und guck mir das immer an, was du machst und sehe, ich meine, du leitest jetzt seit 2015 das Siemens Arts Programm, bist quasi Funktionär bei Siemens, für diesen Bereich verantwortlich, sprechen wir auch nachher drüber. Nur ich finde, dass man einmal nachvollziehen kann, wie du auch jetzt letztlich zu dem gekommen bist, ne, was du heute machst. Jetzt kann man sich ja fragen, irgendwie, du bist als Mediziner ausgebildet, du bist als Musiker ausgebildet, ich glaube, du hast eine sehr musikalische Passion, du machst ja auch noch viele Sachen, du hast so mit dem DSO mal ein Album aufgenommen und Co., also da sind Projekte entstanden. Was hat dich damals angetrieben und in welche Richtung wolltest du gehen, wo du so in meinem Alter warst?
Ja, also wenn ich es genauso geplant hätte, wie es jetzt gekommen ist, hätte es so nicht stattgefunden. Also das sind teilweise auch Zufälle. Aber klar ist auch, man hat ja irgendwie jetzt auch in deinem Alter auch Vorbilder irgendwo, die meisten jedenfalls. Und bei mir war es Giuseppe Sinopoli, ein großer Dirigent, und der war auch Mediziner. Später auch noch Anthropologe, wenn mich nicht alles täuscht, in Dresden genau. Der ist eigentlich dann irgendwie mit knapp 50 vom Podium gekippt, das möchte ich natürlich möglichst nicht. Aber er war einfach das, was man so heute so im Faustschen Sinne ein Universalgelehrter war. Mir hat das damals irgendwie, mich hat das angesprochen, weil er sehr in der Breite einfach umfassend irgendwo geschult war. Und ich glaube, aus diesem Wissen heraus ergibt sich dann ja auch ein Anliegen, irgendwie in der Welt irgendwas zu bewegen. Klingt jetzt sehr generisch, ist aber tatsächlich so. Ich finde, als Künstler muss man irgendwie auch ein Anliegen haben. Ich frage dann auch auf meine Studenten, auch die denn sozusagen in Karlsruhe an der Musikhochschule, was ist denn eigentlich euer Projekt? Warum macht denn ihr Musik? Und wenn dann nur kommt, ja, ich möchte irgendwie eine Orchesterstelle haben und das war's, dann wage ich die Prognose, dass auch das nicht gelingen wird, weil dann irgendwie auch das Feuer fehlt, um wirklich in der Musik künstlerisch relevant und interessant zu sein.
Verstehe. Du hast in einem Podcast gesagt, was ich irgendwie sehr gut fand, womit ich auch irgendwie sehr persönlich relaten konnte, eigentlich geht es immer um grundlegend so die wirtschaftliche Einordnung des eigenen Tuns. Fand ich irgendwie ein sehr schöner Begriff und vielleicht noch eine schöne Überordnung für heute, darüber mal so ein bisschen sprechen zu können. Wie hast du damals dich dann auch ökonomisch Schritt für Schritt verwirklicht? Also du hast jetzt Medizin studiert, dann irgendwie für mich ist es so schwer nach, man liest das alles über dich, aber ich kann mir irgendwie sehr schwer vorstellen, was dann irgendwie so der Treiber dieser einzelnen Karriereschritte war und wie du dann in diesen Szenen gelandet bist.
Also den meisten, die irgendwie ein Studium absolvieren wollen, die müssen sich ja auch eine wirtschaftliche Grundlage dafür schaffen. Das ist ja nicht so bei allen, die das irgendwie finanziert kriegen. Bei mir, ich hatte das Glück, dass dieses Doppelstudium, was ich da angestrebt hatte, war irgendwo ungewöhnlich. Deswegen war ich irgendwie offenkundig interessant genug für irgendwelche Stiftungen, wo ich dann Stipendien bekommen habe. Das heißt, ich musste nebenher nicht arbeiten im klassischen Sinne. Hinzu kommt, dass man als junger Musiker, wenn man jetzt nicht ganz schlecht ist irgendwie, hat man ja auch immer ein bisschen zu spielen. Dann gibt es hier und da Möglichkeiten und ich hatte damals tatsächlich dann auch irgendwie viele Konzerte, die mir dann eine wirtschaftlich gute Grundlage gegeben haben. Das heißt, da konnte ich mir den Luxus leisten, wirklich hart zu studieren und das alles zu machen. Ich glaube, man muss sich sehr frühzeitig damit auseinandersetzen, dass man als Musiker und auch Künstler Unternehmer ist. Das heißt also, man muss sich, wenn man übt und sich künstlerisch weiterbildet und auch versucht, wirklich auf den Zenit seiner Skills zu kommen, immer auch mindestens 1-2 Stunden pro Tag nehmen, um das Thema Marketing, Selbstvermarktung, Organisation zu üben und auch zu gestalten. Wenn man keine Hilfe hat, muss man es alleine machen, aber das fängt bei ganz einfachen Sachen an, wie schreibe ich eigentlich eine Rechnung? Ja, wie mache ich ein Angebot für ein Konzertformat? Wie produziere ich möglicherweise damals eine CD? Heute würde man andere Formate nehmen. Das sind alles Dinge, die ein wirtschaftliches Know-how voraussetzen, bis zu der Frage hin, wie bilde ich das eigentlich steuerlich ab? Bin ich Kleinunternehmer? Unter welche Freibeträge falle ich eigentlich? Wie ist das, wenn ich im Ausland Umsätze generiert? Wo muss ich das versteuern und so weiter? Alles ganz pragmatische Dinge. Und Leute wie zum Beispiel Anne-Sophie Mutter, die haben das immer selber gemacht. Ja, die haben das ganz früh mitgedacht. Die sind also hervorragende Unternehmerinnen und Unternehmer und sind deswegen auch, natürlich auch mit entsprechender künstlerischer Grandezza, auch so weit gekommen.
Um da vielleicht mal wieder den Bogen zu spannen jetzt an deinen Karriereweg, du hattest dann schon ein Faible für, sag ich mal, dich auch, sag mal, Kultur irgendwo anders noch zu platzieren in Kreisen, wo vielleicht Hebel sind. Dann ging dieses Thema los, Kulturkreis der deutschen Wirtschaft. Und das ist eigentlich ein super auch Aufhänger für den Podcast, denn gerade jetzt in dieser Zeit merkt man schon, dass es auch sehr darum geht, jetzt irgendwie plötzlich wieder den privaten Sektor irgendwie abzuschöpfen. Wie kann man, der Thema ist, wie private Förderer generieren? Wie kann man irgendwie unabhängiger werden, weil staatliche Subventionen einfach geringer werden? Und da mal so ein bisschen zu verstehen, vielleicht auch im Bereich Sponsoring, warum eigentlich Unternehmen am Ende Geld allokieren für Kultur. Ich glaube, es liegt so eine Art Selbstverständlichkeit in der Branche, dass irgendwie jeder so irgendwie denkt, es gehört zum guten Tun, irgendwie, dass für Kultur Geld ausgegeben wird, da ist sicher was dran, aber du hast ja damals, das war ja vor 20 Jahren, ne? Also schon, muss man sagen, 17 Jahre, ne? Damit begonnen. Wie sah das damals aus, wie habt ihr euch da aufgestellt, wie war der Kulturkreis organisiert?
Naja, zunächst mal fand ich einfach faszinierend, dass offenkundig Künstler und Unternehmer irgendwie was gemeinsam haben. Ich habe ja vorhin erzählt, dass man da beim Selbstmanagement auch eine ganze Menge Management an den Tag legen muss, wenn man Künstler ist. Aber ich habe festgestellt, dass die ich dort kennengelernt habe, die Ottos, Oetkers, Burders und Co., dass die alle irgendwo so ein künstlerisches Denken mit an den Tag gelegt haben. In irgendeiner Weise. Da gehören Eigenschaften dazu wie Kreativität, Selbstausbeutung in gewisser Weise, aber auch Disziplin vor allem auch, ne, hartes Arbeiten. So, und diese Gemeinsamkeiten, die haben mich fasziniert. Und ich glaube sowieso, es gibt Menschen, die funktionieren in der Breite und in der Tiefe. Ich funktioniere in der Breite. Und genau diese Menschen haben mich dann angesprochen, die also sowohl für die bildende Kunst, die Musik, die Kultur was übrig hatten, aber gleichzeitig aber auch erfolgreiche Unternehmer waren. Wie übrigens auch Ernst von Siemens, ne, der ja mit seinen berühmten Stiftungen auch eine Menge hinterlassen hat. Also, wenn man diesen nacheifert, diesen Personen, dann kommt man ganz schnell an die Stelle, dass man sagt, was kann ich denn eigentlich machen, um auch das einer anderen Generation weiter zu vermitteln? Und von unten nachdrücken, kommen dann halt Startup-Unternehmer, die sagen, oh wow, Kultur ist irgendwie also ich interessiere mich auch für Kunst, wie kann man da mehr machen? Und das zu vermitteln, das hat sich bis heute durchgezogen, so ist ich auch in meinen Vorträgen und überall, wo man irgendwie was schreibt oder spricht, immer versuche rauszuarbeiten, was kann man eigentlich von dem jeweils anderen Bereich lernen? Definitiv müssen Künstlerinnen und Künstler heute was lernen, was wirtschaftliches Leben anbelangt, aber gerade heute müssen CEOs auch und auch familiengeführte Unternehmen, aber irgendwie wirtschaftlich aktive Manager müssen oder sollten auch Skills drauf haben, die man aus dem künstlerischen Bereich kennt. Warum? Weil Künstlerinnen und Künstler einfach intuitiv oder auch gelernt es schaffen, Botschaften an den Mann, an die Frau zu bringen, weil sie einfach inhärent erlernte Techniken dafür benutzen, die sie gar nicht mehr üben, weil sie sind sowieso schon da. Und das wiederum verstehen viele, jetzt ohne Klischees zu bedienen, auch Finanzer auch nicht, denen fällt das manchmal schwer, auf der Bühne zu pitchen, weil ihnen dazu die Voraussetzungen fallen. Mhm. Sprich, beide können eine Menge voneinander lernen und auf diesem Vermittlungsgrad, da habe ich mich bis heute immer gerne bewegt.
Absolut. Lass uns mal da reingehen. Also ich höre oft irgendwie diese These, das Musikstudium bildet mich nicht für die Realität am Markt aus. Und jetzt ist es so, ich meine, du hast sehr viel mit Künstlerinnen und Künstlern zu tun. Ihr habt ja Preise, die ihr ausschreibt, ne? Wettbewerbe, die ihr veranstaltet und Co. Alles auf sehr hohem Niveau, glaube ich, auch vom künstlerischen Profilen, die ihr da anzieht. Ja? Mhm. Dennoch, du hängst auch ab mit Universitätsdirektoren und Co. von Musikhochschulen und du sprichst, du hast ja dich auch hier in München jetzt lange engagiert. Spricht man da miteinander, überlegt man sich, wie kann man irgendwie das Curriculum besser an den Markt anpassen? Was passiert da vielleicht gerade in der Landschaft?
Also die erste These kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Ich glaube, die stimmt auch nicht. Im Gegenteil. Das, was ich im Musikstudium gelernt habe, ist das, was mich heute am meisten befähigt in meinem Job. Auch mehr als das Medizinstudium. Und wenn ich da mal an Einstein erinnern darf, der hat ja auch mal so sinngemäß gesagt, all my findings are based on the experiences of my violin. Also er hat sehr stark darauf abgestellt, dass vieles, was er gefunden hat und was er als richtig erkannt hat, aus seinen musikalischen Erfahrungen herausgekommen ist. Das kann ich sehr gut nachvollziehen. Im Übrigen habe ich damals auch in dem besagten Kulturkreis der deutschen Wirtschaft mit dazu beigetragen, dass dieses sogenannte Bronnbacher Stipendium eingeführt wurde. Da ist also an den besten Lehrstühlen für BWL, also in Mannheim und dann auch im Kittel in Karlsruhe und auch Ruhr-Universität Bochum, dass dort ein Curriculum entstanden ist, wo also angehende Betriebswirte ein Jahr lang mit Künstlern arbeiten müssen. Mhm. Das hat sich sehr bewahrheitet und das hat die auch geprägt, dass sie sozusagen diese Welt gleich in ihrer Ausbildung mitdenken. Und ich glaube, es werden dann auch, wenn sie diese Skills haben am Ende, auch die besseren Unternehmer. Also, um es kurz zu machen, ich glaube, eine künstlerische Ausbildung, die sehr ernst gemeint und sehr und wirklich sehr intensiv verfolgt wird, befähigt sehr, sehr gut in der Lebensrealität Fuß zu fassen und auch Erfolg zu haben.
Das ist interessant, dass du das sagst.
Bin ich felsenfest von überzeugt.
Ist es nicht dann auch so ein bisschen der Person, wie eigentlich bei allem im Leben, der Persona selbst überlassen, was man daraus macht? Manche haben einfach mehr natürliches Talent, manche weniger?
Das ist wohl wahr, ja. Voll, das hat man ja in allen Bereichen vom Fußball durchgezogen. Also wohl dem, der Talent hat. Und der halt keins hat, wird halt möglicherweise woanders ein Talent haben. Aber in der Kunst merkt man ja dann doch ziemlich schnell, also in der Musik sowieso, aber auch in der bildenden Kunst, ob jemand Talent hat. Man sieht es ja einfach dann auch, wie diese Menschen dann eben ihren Karriereweg erleben. Mhm. Viele sind von Krisen durchzogen und erleben erst später möglicherweise ein Fortkommen. Es gibt für Karriereplanung kein Patentrezept, aber dass etwas komplett talentfrei klappt, das passiert in den seltensten Fällen.
Mhm. Ich finde das gut, dass du das sagst. Ich denke mir trotzdem, jetzt auch als junger Mensch irgendwie frage ich mich manchmal, ob das Musikhochschulsystem nicht auf falsche Incentives setzt. Ne?
Also, ja, wir müssen zwei Sachen unterscheiden. Ja. Also das Hochschulbildungssystem ist sicherlich in Deutschland, aber auch woanders defizitär. Trotzdem, die künstlerische Ausbildung als solche, glaube ich, bietet nach wie vor extrem vieles, was man im Leben gebrauchen kann. Mhm. Allein bei der musikalischen Ausbildung, dann geht es um Motorik, es geht um Psychologisches, es geht um Emotionales, es geht um Kognitives. Ja. Da werden alleine von den Sinnen, um es jetzt mal neurophysiologisch zu sagen, werden von den Sinnen so viele Hirnareale angesprochen, dass es eigentlich fast verwunderlich wäre, wenn daraus dann nicht ein anderer Mensch stünde. Mhm. Deswegen weiß man ja heute auch aus den Studien von Bastian und Co., dass die Befassung mit ästhetischer Bildung im frühkindlichen Alter extrem positiv auf den jungen Menschen wirkt. Mhm. Deswegen kann ich nur jedem raten, der sich entschließt, Kinder zu bekommen, fangt früh an mit ästhetischer Bildung, möglichst im Kindergartenalter, weil das doch einen positiven Impact auf die Sozialisation hat. Mhm. Übrigens, wenn ich Menschen einstelle, frage ich oft ganz danach, ne? Was habt ihr eigentlich als Kinder gemacht? Und dann, die fangen dann meistens an, wenn sie ihren Curriculum erzählen oder wenn sie ihren Lebenslauf vortragen, im Alter, wenn es mit der Schule sozusagen vorbei ist. Und da muss ich mal abbrechen und sagen, nee, fang mal beim Kindergarten an. Das interessiert mich. Und dann gucken die mal, wieso Kindergarten, warum interessiert es, weil ich genau darauf hinaus will. Hat man früher irgendwie Zugang zur ästhetischen Bildung gehabt, ja oder nein? Das interessiert mich.
Ja, total. Ich sage immer, es macht den Charakter rund, ne, wenn jemand irgendwie musikalisch aufgewachsen ist. Man merkt so irgendwie.
Aber das klingt auch so ein bisschen so, es gehört irgendwie zum guten Ton, so ein bisschen Musik zu machen und dass du irgendwie, wenn du ein erfolgreicher Broker bist, dass du dann auch noch abends dich irgendwie mit deinen Hosenträgern ans Klavier setzen kannst und dann noch My Way spielen kannst. Ne? Das ist so ein bisschen das Klischee, das meine ich nicht. Ich glaube wirklich, dass es hirnverändernd und zwar positiv hirnverändernd ist, wenn diese Synapsen frühzeitig angesprochen werden. Da gibt es auch zahlreiche Studien, die das belegen.
Lass uns mal ein bisschen wieder auf den Markt an sich dann irgendwie zurückkommen.
Ich wollte nur noch mal sagen, um das nochmal nachzuschieben, das fand ich echt interessant, ich habe vor einigen Jahren mal an der Harvard Medical School mal vorgetragen, da waren dann tatsächlich von den Seminarteilen, waren so 20, was schätzt du, wie viele davon ein Instrument gespielt haben?
Harvard Medical School? Du stellst die Frage jetzt so, als wäre es wahrscheinlich die Antwort ein sehr hoher Anteil, weil sonst würde man wahrscheinlich da nicht irgendwie so sagen, 80%.
98%. Boah. Also es waren nahezu alle. Ja. Da ist natürlich eine Bias drin. Ja. Da kann man sich einerseits fragen, also kommt das dadurch, dass die vielleicht aus besserem Hause kommen, die Leute, und dann ein Instrument mitgelernt haben und schaffen es deswegen nach Harvard? Oder aber sie haben durch das Instrumentalspiel ihren IQ so nach oben gebracht, dass sie am Ende dann besser in der Bildungsleistung geworden sind. Mhm. Ist mir auch am Ende egal, ob eine Bias da drin ist. Tatsache ist, es gibt eine Korrelation zwischen Bildungserfolg und frühzeitiger Befassung mit ästhetischer Bildung. Darauf will ich eigentlich auch. Und solange das so ist, kann ich nur sagen, ist mal schön blöd, wenn man das nicht macht.
Absolut. Und dann geht es aber doch drum, für diejenigen, die das dann machen, dass man eben auch, sag ich mal, eine wirtschaftliche gute Grundlage und Lebensrealität irgendwie erzeugen kann. Und da vielleicht auch nochmal zurück auf diese Frage des Hochschulsystems. Also du sprichst ja da mit vielen Leuten und Co. Macht man sich da Gedanken? Kann man Elemente in irgendwie das Curriculum mit reinnehmen, die eher in die wirtschaftliche Tendenz gehen? Oder überlässt man es eher dem eigenen Flow der Persona, wohin dann
die Richtung geht? Nein, das kann man nicht nur, das muss man sogar. Und deswegen werden ja auch an vielen Hochschulen, auch an denen ich jetzt gelehrt oder gesprochen habe, auch solche Career Centers eingefügt. Das sind also im Grunde tatsächlich Einheiten, die dazu vorbereiten sollen, dass die Studentinnen und Studenten dann frühzeitig eigentlich damit sich auseinandersetzen, wie sie eine wirtschaftliche Grundlage erhalten, und zwar als Einzelunternehmer. Da ist nicht so relevant, ob man dann später vielleicht mal eine Orchesterstelle bekommt. Das ist klar, da ist man in einem Angestelltenverhältnis, das unterscheidet sich dann nicht groß davon, ob man in der Bank oder in einer Versicherung arbeitet. Ja. Sondern es geht vor allen Dingen um die so selbstständig oder wenigstens in Teilselbstständigkeit arbeiten. Darauf muss man vorbereitet sein. Es fängt dabei an, dass man ja plötzlich Krankenversicherung, Künstlersozialkasse, möglicherweise dann auch Arbeitgeberanteil mitfinanzieren muss. Also Sachen, worauf die meisten Leute nicht vorbereitet sind. Und ein anderer Aspekt ist dazu, jetzt ist ja nicht jeder dazu hundertprozentig geeignet, auch ein Einzelunternehmer oder ein Selbstvermarkter zu sein. Ja. Es gibt ja auch die sagen, ist mir alles egal, das ist das Einzige, was ich wirklich machen möchte. Schönberg hat ja gesagt, Kunst kommt nicht von können, sondern von müssen. Das finde ich wahnsinnig bemerkenswert, weil das sind eben dann auch Menschen, die sagen, ich muss das machen, ich habe gar keine Wahl. Und das ist jetzt nicht ein Zwangsgedanke oder sowas, sondern das ist einfach eine tiefe Überzeugung, dass das Einzige, was man im Leben wirklich vertieft machen möchte, vielleicht die Musik oder die Kunst ist. Kann ich gut nachvollziehen. Für diejenigen braucht man in dem Sinne dann keine Beratung, weil klar ist, welcher Weg das ist. Aber es gibt eben auch viele, die sehr ambivalent sind und im Grunde Talente in mehrere Richtungen haben. Da muss man dann eben mal gucken, wo es hingeht. Und gerade junge Menschen ändern ja auch ihre Präferenzen nochmal, machen vielleicht was und lernen dann auch, dass es möglicherweise in anderen Bereichen noch interessanter ist. Die Musik hat ja vielfältige Schnittflächen. Ne? Man kann, wenn man jetzt nicht selber spielen möchte, kann man in Label gehen, man kann Verlag machen, man kann, also es gibt in diesen Creative Industries so viele Möglichkeiten zu arbeiten. Das wissen viele gar nicht. Die Creative Industries oder Kulturwirtschaft hat eine höhere Bruttowertschöpfung als die chemische Industrie.
Ehrlich? Ja. Boah, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Aber ich relate sehr mit dem, was du sagst. Weil wir zum Beispiel, ich nehme jetzt mal einfach unsere Firma zum Beispiel. Bei uns arbeiten eigentlich auch nur Leute, die irgendwie so einen klassischen Bezug haben oder irgendwie die Branche verstehen. Ne? Also das ist uns immer viel lieber, weil dann muss man irgendwie diese ganze Sache nicht erklären.
Da hat der Chef wohl die richtigen Leute eingestellt.
Aber du weißt, was ich meine. Ne? Also jetzt nimm irgendwie die Deutsche Grammophon oder nimm Label XY oder was ich wen. Ne? Also das sind ja eigentlich alles so Betriebe, in denen dann auch solche Profile irgendwo suchen. Du bist ja eigentlich auch ein super Beispiel dafür, muss man sagen. Du machst ja immer noch künstlerische Projekte, ne? Dirigierst ab und zu mal und such dir das so ein bisschen aus, was du machst.
Ja, so kann man es jetzt auch nicht ganz sagen. Also ich habe bewusst ja die künstlerische Leitung des Siemens Arts Programm übernommen, weil ich nicht allein nur künstlerisch Performance machen wollte oder nicht nur, sagen wir mal, drei ungeprobte Zauberflöten im Jena Stadttheater machen möchte oder auch in anderen. Das hängt damit ein bisschen zusammen, dass ich dann doch ein kleines Repertoire pflegen möchte, das ich aber dann sehr vertieft und sehr gründlich mache. Und ich verstehe den Job im Grunde, den ich jetzt auch bei Siemens habe, wie im Grunde so ein, was man so, wie so ein inszenierender Intendant, der also eine Kulturinstitution führt, aber gleichzeitig bei bestimmten Produktionen dann, wo er oder sie glaubt, das gut zu machen, dann auch selber eine Message hat. Mhm. Ich finde es auch fatal, wenn man künstlerischer Leiter irgendwie einer Einheit ist, wenn man selbst nicht auch künstlerisch auch mal was macht oder anbietet. Mhm. Sonst weiß ja auch keiner, für was man eigentlich steht.
Ja, absolut.
Und für mich ist aber ganz wichtig in dem Zusammenhang, dass wenn ich Dinge selber mache, dann möchte ich ganz oft auch junge Talente mitnehmen. Zum Beispiel, wenn Carnegie Hall neulich gespielt, dann haben wir wirklich eine ganz junge Preisträgerin oder Stipendiatin von uns mitgenommen, die dann da die Möglichkeit haben, ein Debüt zu machen. Und da ist es mir wichtig, dass ich die dann auch mit an die Hand nehme, auch mit der Erfahrung, die ich habe, und dann nicht gleich ins kalte Wasser schmeißen, dass da gleich mal als Cellist ein großer Dvorak gespielt wird oder sowas, sondern dass man dann mit einem kleinen Stück von Popper anfängt und die dann langsam aufbaut, sodass man die Karriere so ein bisschen mitgestaltet. Das finde ich sehr, sehr wichtig. Da haben wir auch eine Verantwortung als Leute, die ein bisschen länger im Geschäft sind, damit zu unterstützen. Oder ein anderes Beispiel ist unser Siemens Opera Contest in der Türkei. Da sind viele junge Sängerinnen und Sänger dabei, die bisher noch nie auf einer großen Bühne gestanden
haben. War jetzt kürzlich erst, ne?
War erst kurz, genau. Ich habe auch letzte Woche eine große Operngala da gegeben, da mit Preisträgern aus 20 Jahren. Toll, wie sich manche entwickelt haben. War wirklich großartig. Manche haben wirklich sehr schmal so angefangen und haben sich zu tollen Sängern entwickelt. Andere kippen natürlich in der Karriere runter. Das wird es immer geben. Uns war wichtig und auch als Siemens Arztprogramm wichtig, dass wir so einen Opernwettbewerb nicht dort machen, wo sowieso eine große Infrastruktur ist. Also es macht jetzt für mich keinen Sinn, in Italien einen Opernwettbewerb zu machen oder in Deutschland. Mhm. Denn wer sagt uns eigentlich, dass nicht die nächste Maria Callas vielleicht aus Anatolien oder aus Südamerika kommt, die nie die Chance haben, auf eine große Bühne zu kommen, die nie entdeckt werden. Und das möchte ich halt ändern. Ich möchte halt, dass Menschen eine Chance bekommen, die sonst auf dem normalen Markt keine hätten.
Das vergessen wir vielleicht auch im deutschsprachigen oder europäischen Markt ganz generell, ne? Dass wir hier eigentlich eine tolle schon Basisinfrastruktur haben, die eigentlich dann auch katapultiert. Ne?
In es gibt in Deutschland genauso viel öffentlich geförderte Theater, Opernhäuser und Orchester wie im ganzen Rest der Welt zusammen.
Wahnsinn. Hätte ich auch nicht gedacht. Lass uns mal zurückkommen auf dieses Thema öffentliche Förderung versus private Förderung. Es hören ja viele zu, die Orchester leiten, die Häuser leiten und die jetzt natürlich schon in dieser Phase sich Gedanken machen, wie kann ich irgendwie meine Einnahmenseite steuern, wie kann ich vielleicht auch private Förderer und Co. gewinnen. Du hast ja wahrscheinlich schon alle Modelle im Sponsoring-Bereich gesehen. Was ist denn so das grundlegende Sponsoring-Setup, was oft Unternehmen letztlich dazu auch motiviert, kulturelle Projekte zu unterstützen? Wie sieht das so in der Grundstruktur aus? Und dann können wir vielleicht mal wirklich tief reingehen.
Also ich fange mal mit dem Klischee an. Die meisten denken, dass Sponsoring so aussieht, dass irgendwer Geld gibt und dann kriegt man ein Logo irgendwie aufs Programm geklatscht. Ja? Das funktioniert so überhaupt nicht oder nicht mehr. Ich glaube, ein erfolgreiches Sponsoring-Modell, das ja steuerlich und fiskalisch so angelegt ist, dass es Leistung gegen Gegenleistung gibt, deswegen ja auch als mehrwertsteuerpflichtige Leistung geführt wird, ist so, dass eine Partnerschaft auf Augenhöhe passieren muss. Das heißt, es muss eine wirkliche Partnerschaft wie so einer kleinen Ehe passieren, dass jeder die Wünsche des anderen irgendwo von den Lippen abliest. Im Idealfalle handelt es sich also um eine längerfristige Partnerschaft, wo man sich gegenseitig kennt, die Macken und Stärken sieht und wo auch jeder was in diese, ich nenne es jetzt mal Zugewinngemeinschaft, wie es in der Ehe auch heißt, beiträgt. Deswegen sehe ich auch immer zu, wenn man eine Partnerschaft eingeht, dass man sie möglichst langfristig macht. Dann kann sich auch etwas entwickeln. Dann sieht man, was der eine kann oder auch nicht kann. Das muss man sich natürlich vorher gut angucken. Deswegen glaube ich, dass man schon auch Benchmark-Analysen machen muss vorher. Machen wir auch. Aber im Prinzip läuft es so, dass man sich wirklich mit dem Partner tief in die Augen schaut und sagt, lass uns das zusammen auf eine längere Zeit machen und diesen Weg gemeinsam gehen. Mhm. Deswegen sind wir jetzt in Salzburg auch 20 Jahre dabei oder noch länger.
Salzburger Festspiele.
Salzburger Festspiele, genau. Gibt ein paar andere, die ich jetzt auch mit der Bayerischen Staatsoper noch erwähnen könnte oder auch ein paar aus dem Bereich der bildenden Kunst. Eben immer im Exzellenzbereich, muss man bei uns bei Siemens einfach dazu sagen, weil das für uns maßgeblich auch ist. Nicht so sehr in der Breite, sondern eher in der Tiefe da unterwegs zu sein. Aber ich glaube, Sponsoring-Modelle lassen sich sehr vielschichtig gestalten, je nachdem, mit wem man es zu tun hat. Ist ja klar, dass so ein Tanker wie Salzburger Festspiele ein anderes Modell hat, als wenn man jetzt eine Partnerschaft hat, wie zum Beispiel mit einem kleinen Kunsthaus, weiß nicht, in den Niederlanden irgendwo.
Ja. Ne? Ich glaube, das ist im vielen nicht klar, mir auch nicht, ehrlicherweise. Also ich sehe natürlich die großen Player und klar sponsert einen Rolex, ein Audi, ein was weiß ich, ne? Weil natürlich auch die Salzburger Festspiele diese Tragweite mitbringen, dass man vielleicht auch irgendwo den Gegenwert von außen für die Marken sieht, ne? Oder der ist noch naheliegender. Wo ich mich manchmal frage, bei kleineren Institutionen und Co. fehlt vielleicht von außen so ein bisschen der Gegenwert. Also was kann jetzt diese kleine Institution auch der Firma irgendwo gegenüber geben, was ja eine Perspektive ist, die man einnehmen muss, genau, wenn es um Kulturförderung geht. Ne? Was für Muster siehst du da? Ich sehe da oft regionale Trends, dass man, wenn man, sag mal, regional Arbeitgeber ist, sagt, man fördert, ne, und hat damit irgendwie so einen positiven Side-Effekt. Aber grundsätzlich, was siehst du da so für Muster und Trends?
Ganz genau. Die Verantwortung von Menschen, die in einer Region leben, drückt sich dadurch aus, dass sie sich regional engagieren. Deswegen macht es überhaupt keinen Sinn, für die Sparkasse Niederrhein irgendwie zu sagen, lass uns doch mal in Passau was machen. Mhm. Ja, das liegt auf der Hand. Ja. Dann gibt es natürlich die globalen Player, jetzt nehmen wir mal einen Mercedes oder so, die überall Niederlassungen haben. Da könnte man natürlich immer sagen, okay, es gibt jetzt auch Mercedes-Benz Hildesheim, deswegen lass uns mal die Hildesheimer Oper irgendwie was machen. Das kann man alles machen. Wird natürlich so im kleinen, zerklüfteten, in dieser Art nicht so gerne gemacht aus Unternehmensseite. Jetzt muss man natürlich immer sagen, welches Interesse herrscht denn wo? Bewegen wir uns im B2C-Bereich, also wirklich im Endkundenbereich, im Retail-Geschäft? Jetzt mal Stichwort Rolex, vielleicht nicht so ein gutes Beispiel, aber nehmen wir mal an die Sparkassen oder vielleicht auch, also mit Endkundengeschäft. Ja, ja. Da ist das Thema natürlich viel kleinteiliger. Ich glaube, es gibt über 600 Sparkassenstiftungen oder sowas. Ne? Ist das viel kleinteiliger und auch mit viel kleineren Beträgen, dafür mehr in der Breite. Mhm. Bei großen B2C-Geschichten, die wir ja auch natürlich von großen Institutionen, die also oder großen Unternehmen sehen, die eben wenig Endkundengeschäft haben.
B2B.
Also, B2B. Ja, ja, ja. Auch so ein SAP oder sowas.
Absolut,
ne? Ja. Und letztlich wir ja auch, ne? Ja, Siemens auch. Da guckt man sich natürlich dann die Dinge anders an und sagt, wo schaffen wir es eigentlich auch, andere Corporates zu versammeln, die da möglicherweise einen Mehrwert drin sehen. Ja? Mhm. Also diese Unterscheidung in Endkunden und B2B-Geschäft ist sehr, sehr wichtig bei der Planung. Und wenn ich jetzt also einen Rat geben soll an alle die Zuhörerinnen und Zuhörer, die sich um Sponsorings bewerben oder Sponsoring brauchen, dann genau die, dass man eben genau anguckt, welcher Sponsor hat eigentlich welches Target. Das ist also sehr wichtig. Man muss also den man pitcht, im Sponsoring sehr gut kennen. Ich habe da mal eine interessante, ich nenne jetzt mal keine Namen, aber da war eine Fundraiserin mal, die war unfassbar. Die hat im Grunde die Probleme, die ich hatte, mir genannt und die Lösung gleich mitgeliefert. Die konnte das also antizipieren. Die wusste, dass zu einem bestimmten Tag da ja was gefeiert wird, was auch mit Siemens zu tun hat, dass irgendein Hydrolysewerk dasteht, was ich gar nicht kannte, und konnte dann einen Bezug zu der jeweiligen Kulturinstitution herstellen und die Synergien, die sich daraus ergeben, herbeten. Also, die erste Frage beim Fundraising heißt nicht, ich habe so ein tolles Programm, wollt ihr da nicht mitmachen, sondern die erste Frage beim Fundraising ist, welches Problem kann ich für dich lösen?
Mhm. Listen more than you speak, ne? So ein bisschen yes, Vertriebsthema. That's it. Absolut, ja. Absolut. Verstehe. Vielleicht mal da rein irgendwie gegangen. Sponsoring in der von außen denkt man immer, okay, ich, wie gesagt, wie wir es gesagt haben, ne, Betrag X kriegst du und ich kriege in Gegenleistung das. Was waren vielleicht so, über welche Dealstrukturen spricht man dann? Sind das Jahresperioden? Spricht man über Financial versus vielleicht auch Non-Financial Sponsoring? Was für Modelle hast du vielleicht auch so im eher kleineren Bereich gesehen, die du irgendwo sagst, boah, das war irgendwie ganz
cool. Ist ja top vorbereitet, das ist ja Wahnsinn. Also genau diese Differenzierung machen die meisten gar nicht auf. Das Thema Sachleistung und Zeitspenden spielt eine Riesenrolle. Mhm. Also ich nenne mal jetzt bei Siemens beim Thema Motorsport, da wird relativ viel Sponsoring betrieben, aber alles sogenanntes Value-and-Kind-Sponsoring, das heißt Sachleistung mit bestimmten Softwares. Das ist sehr, sehr wichtig, weil eine Firma, die etwas besonders gut kann, kann natürlich dann auch diese Skills und diese Produkte leichter mal weitergeben. Das ist manchmal viel sinnvoller, als irgendwas mit Cash zu machen. Andererseits, manche anderen Institutionen brauchen Cash, weil sie dazu bestimmte Dinge einkaufen müssen. Also, und man muss noch eine weitere Ebene unterschreiben, die sehr wichtig ist. Viele denken, das Siemens Arts Programm könnte sich irgendwie mit finanziellen Mitteln irgendwo dran beteiligen. Machen wir aber gar nicht, weil wir ein operatives Künstlerprogramm sind. Das heißt, wir konkurrieren genauso oder wir bewegen uns mit unserem Kulturprogramm genauso wie viele andere Kulturinstitutionen auch in der Kultur. Mit dem Unterschied, dass wir das Geld nicht vom Staat bekommen, sondern von Siemens. Aber wir machen Kulturprogramm. Sogenannte operative Kulturgestaltung. Ich habe aber noch einen anderen Hut auf. Das ist eben die weltweite Leitung des Sponsorings von Siemens. Dort sind wir dann fördernd unterwegs. Das ist aber eine ganz andere Mechanik und es sind auch ganz andere Leute. Und die Herangehensweise ist auch ganz anders. Man muss auch ganz anders geschult sein. Also sprich, immer gut angucken, ist da jemand operativ unterwegs? Dann sollte man sich mit diesem Kunstprogramm vertraut machen. Und wo ist jemand als Sponsor unterwegs oder vielleicht auch Corporate Giving, Donation und so weiter, wo es mehr charitable ist? Das sind dann eben andere Wege, die dort zum Ziel führen.
Operativ bedeutet, wenn ich jetzt da nochmal rückfrage, also ihr veranstaltet euren eigenen Wettbewerb, ihr kuratiert quasi das, ne?
Und so ist es. So ist wir haben die künstlerische Leistung kommt von uns.
Verstehe. Ja?
Und im Sponsoring-Bereich kommt die künstlerische Leistung von anderen.
Absolut. Absolut. Ich erzähle mal so eine persönliche Anekdote, die ich irgendwie ganz spannend fand, weil kürzlich hier Goldmund Quartett veranstalten, Goldmund Festival, letztes Jahr das erste Mal, das hier so in, schon von München weg in einem Kloster. Ja? Und dann waren die eben auch um Fundraising bemüht und haben natürlich geguckt, die haben natürlich auch einen Förderkreis, sind da ganz cool aufgestellt, aber das ist vielleicht einfach mal so als Hands-on-Beispiel, wie man das ganz gut machen kann. Und dann kamen die zum Beispiel auf uns zu, weil wir mit denen einen Podcast gemacht haben und ich war dann auch ein bisschen verlegen, ehrlicherweise. Und dann haben die aber uns gefragt nach einem Non-Financial Sponsoring, ja, ob wir denen nicht die, weil wir Webseiten verkaufen, also ob wir denen nicht die Seite machen können. Ne? Und dann war ich natürlich auch so, und dann hieß es aber so, ja, und dann kannst du da hinkommen und es wäre doch ganz nett und so. Und dann irgendwie hat man schon Lust, das zu machen, haben wir auch gemacht dann. Ja, und ich habe das dann auch mal verfolgt von außen, wie die das dann so angehen, welche Partner die dann so gewinnen. Und ich fand, die haben das total gut gemacht. Also das kann man sich auch gerne mal anschauen, wenn man irgendwie selber Festivals organisiert und Co. Haben die dann zum Beispiel so ein Carvia, weiß nicht, ob du das kennst, die machen so Luxusautovermietung, also da kann man sich einen Ferrari mieten, Porsche und so, ne, und haben die dann als Partner gewonnen, dann gab es einen Shuttle-Service für alle, die da hinkommen und so, also gut gemacht, ja, oder irgendwie so ein paar kleine.
Das heißt, du bist standesgemäß dahin gefahren.
Nee, ich bin mit meinem eigenen Auto angereist, würde ich sagen, aber so, ne, also so muss man sich vorstellen, also gut gemacht, irgendwie versucht, irgendwie so alle Interessen zu involvieren und Co., und jetzt habe ich dieses Jahr mal in die Fördererliste geguckt, Sponsoring-Liste, und die ist wirklich dreimal so groß, also das hat wirklich gut geklappt und wir haben da, glaube ich, auch einen coolen Etat und komplett ohne staatliche Hilfe, ne, sowas aufgebaut. Also das ist auch mal irgendwie als, man muss dann auch nicht immer, wenn man irgendwie jetzt was machen will und so, irgendwie ne, nur irgendwie am Tropf des Staates hängen, sondern es gibt dann, glaube ich, auch andere Möglichkeiten.
Nee, also es gibt schon eine Korrelation zwischen Kreativität und Erfolg.
Absolut.
Und wenn da Leute wirklich dahinter stehen mit viel Liebe zum Detail und hoher Kreativität, das sind dann auch diejenigen, die für Partner anziehend sind. Und was eben nicht anziehend ist, wenn jemand kommt und sagt, wir haben so ein tolles Programm, jetzt zahlt doch mal bitte dafür und ihr kriegt auch ein Ticket dafür.
Ja,
ganz im Ernst, in der Generation, die jetzt auch dann im Management am Ruder sind, die haben gar nicht die Zeit, all diese Sachen zu machen. Viele denken ja auch, sie würden mir eine Freude machen mit einer Konzerteinladung. Ganz im Ernst, ich weiß gar nicht, was ich das alles machen soll. Es gibt so tolle Programme und so tolle kulturelle Veranstaltungen. Ich würde das natürlich alles irgendwie gerne sehen, aber es fehlt einfach die Zeit dazu. Mhm. Wir haben eine weltweite Verantwortung dafür. Ich kann jetzt nicht einfach mal irgendwo da pro Monat 5 Stunden irgendwo alle 2 Tage sitzen und mir das anhören. Also das heißt, es muss schon, so wie du es geschildert hast, ein hohes Maß an Kreativität geben, Leute vom Hocker zu reißen. Mhm. In den meisten Publika, also im Publikum, sitzen dann doch die ganz Jungen. Die sind so in diesen Förderungsgeschichten oder Schulklassen, ne, das hat man immer. Oder die ganz Alten, ne, weil die dann Zeit haben und das Geld haben. Aber die Generation, die arbeitende Bevölkerung, die ganz normalen Familien, die sind oft lost für das ganz normale Repertoire-Konzert, weil die weder die zeitlichen Ressourcen haben, noch irgendwie klar gucken können. Mhm. Und das muss man ändern. Das schafft man nur durch kreative individuelle Angebote.
Ich nehme mal so den Begriff Philanthropy as an Experience. Mhm. Also quasi, wie kann ich jetzt irgendwie die Leute involvieren, abholen, ne, und Co. Was man immer wahrnimmt, sind dann so Förderkreise, die gespannt werden, dass man versucht irgendwie, wie jetzt auch, wir sind Next Generation, ist ja ein super tagesaktuell, Salzburger Festspiel, also man versucht, es gibt so einen kleinen Kreis, dann gibt es da Events, wo man hingehen kann, also dass man irgendwie diese Kulturförderung an sich mit noch einer Community verbindet und Co. mit Community-Aufbau. Auch ein gängiges Modell hat jetzt auch das BRSO, das gemacht, dass die so einen Förderkreis mit mehreren Abstufungen, welche sozusagen Kategorien Förderern gibt es, und dann gibt es dann ja Events und so, ne? Also das ist so dann der Gegenwert. Was für Konzepte hast du vielleicht noch gesehen, die sehr spannend sind, wo man, weil du jetzt gesagt hast, auch du ganz ehrlich, mit einer Konzertkarte ist einfach langweilig. Was sind denn so Sachen, die man irgendwie gut geben kann, die du sagst, sehr innovativ sind?
Also Jean Sibelius hat ja gesagt, über Kultur spricht man am besten mit Bankdirektoren, denn Künstler sprechen nur über Geld. Finde ich ein bisschen verschärft. Aber in Wahrheit geht es ja darum, wenn jemand, meinetwegen Steuerberater ist, will der abends nach 19 Uhr dann noch über Geld reden? Vermutlich er nicht. Das heißt, den muss man versuchen, emotional zu catchen. Mit irgendwas. Ne? Eine interessante Geschichte zu erzählen oder sagen, warum das für sein Leben relevant ist. Warum macht dein kulturelles, dein künstlerisches Produkt das Leben des jeweils anderen besser? Das ist doch die entscheidende Frage. Wie können wir das Leben der anderen bereichern? Ja. Ich nenne mal ein Beispiel. Ich habe mal versucht, vor vielen Jahren mal so eine CD-Compilation zu machen von Preisträgern aus 50 Jahren. Ich glaube, es war beim Kulturkreis der deutschen Wirtschaft noch. So eine Compilation ist erstmal nicht wahnsinnig interessant für den CD-Markt oder den Klassikmarkt. Deswegen, da fehlte denn das Geld dafür. Ich fand es trotzdem wichtig, dass wir das machen, weil da wirklich Legenden dabei waren von Christoph Eschenbach, ne? Ja. Also wirklich auch als Pianist und so weiter. Diese CD kam finanziell nicht zustande, aber 2 CDs, die konnte ich machen. Also eine ging nicht, 2 ja. Warum? Ich habe damals den, das ging damals um nur langsame Sätze von Mozarts Klavierkonzerten. Ich habe damals den damaligen Verkehrsminister Ramsauer, der leidlich guter Pianist war, gefragt, ob er nicht einen Bonustrack einspielen möchte. Habe den Studien rausgesucht, warum langsame Klavierkonzerten von Mozart beruhigend für den Straßenverkehr sind. Ich habe die CD dann Adagio im Auto genannt und wir haben das sozusagen für Taxifahrer zur Verfügung gestellt, weil es sich herausgestellt hat, langsame Musik von Mozart beruhigt den Straßenverkehr, es gibt weniger Unfälle und so weiter, war deswegen für den Verkehrsminister super interessant und für ihn war es eine Once-in-a-Lifetime-Experience mit der Deutschen Oper, mit dem Orchester mal 488 oder was irgendwie von Mozart KV aufzunehmen. Haben wir gemacht. Der hat geübt wie Hölle, du kannst dir das nicht vorstellen. Ich hatte, damals war diese Aschewolke, glaube ich, mit der Lufthansa. Ich hatte, glaube ich, mehr Termine mit ihm in der Zeit, als die deutsche Lufthansa, um das Ding reinzuprügeln. Ne? Also lieber Peter Ramsauer, wenn Sie jetzt zuhören, bitte verzeihen Sie es mir. Sie haben es gut gemacht, aber es war ein hartes Stück Arbeit. Das wurde dann so interessant für eine Autoversicherung, dass sie das gesponsert hat. Also diese Art der Kreativität, der Vernetzung von bestimmten Interessen führt dazu, dass man möglicherweise ein Produkt herstellen kann, was man vorher nicht hätte finanzieren können. Und künstlerisch muss man dann keine Abstriche machen, wenn man sagt, man macht eine Auskopplung. Das eine ist halt das kommerzielle Produkt, kann man sagen, okay, für einen bestimmten Purpose, übrigens war es für die Kinderunfallhilfe dann auch ein gutes Benefits-Thema noch. Und das andere hat man dann, wo man künstlerisch überzeugt war, hat man gesagt, okay, das haben wir jetzt.
Also da waren jetzt, glaube ich, genügend kreative Beispiele irgendwie dabei, wie man das Ganze gestalten kann. Mir war es einfach wichtig, da mal mit dir drüber zu sprechen, weil ich glaube, es gibt wenige, die irgendwie so viel verschiedene Modelle gesehen haben als du und die vielleicht auch so ein bisschen diese Perspektive verkörpern. Es ist nicht einfach nur dieses, wie du sagst, ne, Geld-Logo-Prinzip, ne, sondern es ist irgendwie ein Geben und Nehmen auf Augenhöhe und man kann auch durch Fragestellung irgendwie herausfinden, was dem Gegenüber wichtig ist. Ja. Genau. Lass uns über was sprechen, was, glaube ich, auch irgendwie dann doch irgendwie mehr Siemens ist, ja, als klassische Musik, nämlich irgendwie das Thema technologischer Fortschritt versus kulturelles Erbe. Ich denke mir oft, gerade nach Covid, wo man diese ganzen Dinge gesehen hat, schauen wir jetzt Konzerte nur noch mit Virtual Reality Brille, ist dieses Live-Erlebnis weg, ne? Gab es ja so Trendabzeichnungen, die sich dann irgendwie dann überhaupt nicht bestätigt haben, ne? Frage ich mich oft, wie irgendwie so dieses Konzerterlebnis innoviert werden kann oder ob es eigentlich schon irgendwie da ist, wo es auch sein soll, ne? Und gar nicht irgendwie neu gedacht werden muss. Was ist da dein Blick drauf?
Also erstmal ist gut, dass die, oder wenn sich die Kultur als Innovationsgeber versteht. Das war eigentlich immer so in der Geschichte der Kunst, dass die Kunst, oder sagen wir mal so, die Kunstfertigkeit, ja, schon aus den alten, antiken Zeiten sich als Innovationsgeber verstanden hat. Jetzt in Zeiten von AI ist das erste Mal so, wo ich das Gefühl habe, die Kunst reagiert mehr, als dass sie agiert. Und wenn sie agiert, dann mit so einer Art Aktionismus, dass dann eben so eine Brillengeschichte kommt oder so, die dann im Grunde Innovation um ihrer selbst willen irgendwie perpetuiert. Trotzdem ist es gut, wenn sich Kunst auch mit neuen Technologien auseinandersetzt und sie im Zweifel auch prägt. War ja auch lange Zeit so, zum Beispiel MP3, wissen wir alle, ist eine Fraunhofer-Entwicklung gewesen, eigentlich aus der Musikindustrie heraus, weil man seine ganzen Songs gebündelt in einem Gerät mitnehmen wollte. So, also viel Innovation kommt aus der Kunst raus, das wissen wir. Aber wenn man jetzt heute neue Formate anbindet, und letztlich falle ich auch in Bayreuth an den Ring, der dann eben auch mit, was der Ring oder der Parsival, ich kriege es jetzt gerade nicht zusammen, jeden Fall mit den Brillen.
Mit Markus Söder und Co., also sehr prominent.
Scheitert oft an ganz einfachen Dingen, dass manche aus dem Publikum sagen, ich setze doch jetzt nicht eine Brille auf und meine Frisur geht kaputt, die ich so teuer habe machen lassen. Ne? An so einfachen Sachen scheitert es manchmal. Trotzdem wollen wir als Siemens ein Stück vorandenken und sagen, wie können wir eigentlich mittels Technologie, und Technä, griechisch heißt Kunst, Kunstfertigkeit, ja, also Technik kommt eigentlich von Kunst. Wie schaffen wir es mit neuen Technologien, einfach ein größeres Publikum anzusprechen, die sonst nie die Gelegenheit haben, in solche Institutionen reinzugehen? Mhm. Und da nenne ich jetzt zum Beispiel mal das Sound of Science, Projekt. Das ist, wem das nichts sagt, da geht es eigentlich darum, dass wir Konzertsäle, legendäre Konzertsäle digitalisieren und über VR-Systeme oder online zugänglich machen, und zwar akustisch zugänglich machen. Weil ganz im Ernst, warum sollte ich als junger Mensch eine Karte kaufen für 300 Euro und weiß gar nicht, wie das da aussieht, wie das ist, ob mir es überhaupt gefällt? Da kann ich doch einfach mal mit einer VR reingehen und mir das angucken, sagen, wenn ich schon buche, dann welchen Platz nehme ich denn da eigentlich? Wo sehe ich vernünftig? Wo klingt es irgendwie gut? Klingt es auf dem Balkon gut? Das alles haben wir simuliert in diesem Sound of Science Projekt, sodass man im Grunde das, was man erlebt, vorher einmal darstellen kann und die Katze nicht im Sack kaufen muss. Warum ist das künstlerisch interessant? Weil auch Orchesterplaner oder weiß nicht, Tourplaner, Intendanten vorher die Performance akustisch simulieren können. Du kannst also mit dem Modell, was wir da haben, simulieren, ob du jetzt in ersten Geigen 10 reinnimmst, 15 oder 16 bei einer Bruckner-Symphonie oder vielleicht auch nur 12, wie das akustisch klingt. Und das ist dann relevant, wenn man zum Beispiel auf eine Tournee geht, Orchestertournee, zum Beispiel USA, fliegst darüber, ist schon entscheidend, ob du mit 75 Leuten oder nur mit 60 Leuten rüberfliegst. Es reduziert auch CO2 etc. Das heißt, du kannst durch so ein Modell viel besser planen, wie das Endprodukt, Oper oder Konzert am Ende aussehen wird. Hm. Und das finde ich schon eine bahnbrechende Geschichte, weil bisher Simulationen oft nur virtuell, also rein optisch stattgefunden haben, aber nie akustisch. Und unser akustisches Modell entspricht 1:1 der Realität der jeweiligen Häuser. Und das ist wirklich eine gute Sache.
Ich habe mir das angeguckt, ne? Da stand ja eine Bayerische Staatsoper auf dem Balkon. So ist der Platz jetzt zu hoch für mich. Ne? Ja. So, aber B2B sehe ich deinen Punkt, ja. Auch Zahlungsbereitschaft dafür, ne? Simulation und Co. Voll sehe ich den Return Invest. B2C sehe ich ihn irgendwie nicht, weil ich mir halt auch denke, wer hat jetzt so eine Brille daheim? Punkt Nummer eins. Ja,
aber denk nochmal 20 Jahre, nein, nicht 20, sondern denk nochmal 10 Jahre weiter.
Ich wollte gerade sagen,
das ist die Frage. Ne? Zehn Jahre weiter wirst du fragen, wer hat eigentlich keine Brille zu Hause?
Denkst
also
du, ja?
Sicherlich jetzt nicht so die Meta-Brille, diesen Klotz, den wir alle kennen, sondern die wird anders aussehen. Aber wir haben mit Sicherheit alle in 10 Jahren einfach eine künstliche Welt nochmal, in der wir online uns allerlei Dinge anschauen werden. Möglicherweise auch in allerlei Treffpunkten online treffen. Da wird es virtuelle Räume geben mit eigenen Avataren. Ich habe ja jetzt schon Avatar. Ja, ja, super, mit Synthesia kann man super machen, wo du praktisch dir ein zweites Ich zulegst, was dann auf allerlei Events gehst, wo du nicht physisch sein kannst. Finde ich ein super Szenario. Also ich meine, jetzt will ich mich nicht klonen oder sowas, also sicherlich nicht. Ich gehöre nicht zu den Leuten, die dann später in Leipzig da ihr DNA einfrieren werden, um dann nochmal irgendwie ein zweites Leben zu haben. Aber es ist ja schon interessant, wenn du theoretisch auch mal in die Oper Sydney gehen kannst, eben mit deinem Avatar von zu Hause aus, ohne darüber fliegen zu müssen. Denk mal 10 Jahre weiter. Ich glaube, das kommt.
Naja, ich denke mir halt auf der anderen Seite, ich meine, ihr bereitet euch auf das Szenario vor, ne? Ob es dann kommt oder nicht, das ist mal dahingestellt, aber dann seid ihr vorbereitet und seid dann da vielleicht wieder marktführend.
Oder nehmen wir was anderes. Ja. Pergamon-Museum, Weltkulturerbe, Museumsinsel. Viele waren nie drin, A, weil sie noch nie in Berlin waren und B, weil sie vielleicht keinen Zugang hatten. Das Ding ist jetzt bis 2037 zu, Renovierung. Wird jetzt teileröffnet, ja, aber im Prinzip in ganzer Schönheit erst in Jahren wieder zu erleben. Was machen wir? Wir digitalisieren das im Rahmen einer Game Engine und schaffen sozusagen über Online und virtuelle und AI Möglichkeiten, diesen Pergamon-Altar zu besuchen und auch mit ihm zu interagieren. Und jetzt sind wir wieder bei dem, was wir am Anfang gesprochen haben. Kultur ist einfach für mich nicht, dass man einfach nur was anhören kann, sondern dass man auch mit dieser Institution interagieren kann. Das heißt, wenn du dann mit unserem Modell zum Pergamon gehst, kannst du mit einer AI sprechen, mit einem Avatar sprechen, der dir den Gigantenfries 1:1 erklärt und auch auf deine Fragen antwortet. Mit einem Large Language Modell können wir dann praktisch die ganzen Götter, Dionysos und wen es da alles gibt, Athene, kann man zu den Details befragen, wie das wohl auch derzeit gewesen ist. Und diese Interaktion, die hast du früher, also Kultur in dieser Weise zu erleben, das hast du so früher nicht gehabt. Und das schaffen wir vom Siemens Arts Programm. Das schaffen wir, dass wir ganz andere Zugänge schaffen, die eben nicht nur Frontalunterricht sind, sondern wirkliche Interaktion.
Also das heißt, du bist auch bullish, was, sag ich mal, diese ganze Streaming-Welt im Klassikbereich angeht und Co. Guckst dir da was besonders genau an? Das siehst du vielleicht auch irgendwelche absehbaren neue, sag ich mal, Kanäle, Geschäftsmodelle im Klassikbereich?
Also zu Covid-Zeiten war das Streaming schon sehr wichtig. Ja, und das war auch gut, dass sich da was entwickelt hat. Aber es ersetzt natürlich nicht das Live-Konzert. Gut, dass viele das Streaming selber heute für sich organisieren können. Viele haben ja auch eigene Haus-Streaming-Kanäle, eine Digital Concert Hall, Berliner Philharmoniker, gibt ein paar andere auch, das ist sehr wichtig. Aber ich glaube, das Live-Konzert, von dem geht noch eine ganz besondere Zauber aus. Ich persönlich habe mit meinen, du hast es vorhin angesprochen, auch Aufnahmen, CD-Aufnahmen, DVD-Aufnahmen, immer Wert drauf gelegt, dass das akustisch irgendwo was Neues ist. Dass wir also Dolby Atmos aufnehmen, 3D da sind, dass sich der Klang, der Zauber, den man in einer Aufnahme kreieren kann, dass sich der wirklich in 120% tollem Sound abbildet. Ich habe keinen Sinn daran gesehen, nochmal was aufzunehmen, was irgendwie einfach nur aufgenommen ist, um es aufzunehmen. Sondern es muss irgendwie etwas Neues haben, es muss irgendwie ein neues Kosmos erschließen. Sonst brauche ich keine Aufnahme zu machen. Und da freue ich mich immer wieder, wenn es gelingt, mal wie mit unserem damaligen Klavierkonzert von Viktor Ullmann, dieser Aufnahme, dass wir da wirklich akustisch ganz neues Level erreichen, was es vorher so nicht gegeben hat.
Ich denke mir oft, also vielleicht ist auch genau Kultur der Zufluchtsort, klingt zu negativ, aber der Ort, an dem man eben genau das Thema Innovation mal kurz parkt und sich von dem täglichen Leben irgendwie ausruht. Ne? Ich habe letztens mit Steinway & Sons haben wir einen Podcast gemacht und dann spielt irgendwie der Flügel selbst. So, ja, und dann frage ich mich jetzt so ganz klar, wow, cool und so weiter, aber was ist jetzt der Use Case? Ja? Also was finde ich jetzt so toll an dem Ding, dass es jetzt irgendwie selbst spielen kann? Das ist dann auch so eine, ist das so eine vielleicht gewollte Innovation nur um der Innovation willen? Ne? Und das frage ich mich auch oft bei diesen Virtual Reality Modellen oder Co., dass man, natürlich kann es sein, dass da Anwendungen kommen, man sich darauf vorbereitet, klar, aber jetzt aktuell sieht man es irgendwie nicht und dann frage ich mich aber natürlich auch, weil ich mich natürlich auch wirtschaftlich interessiere, welche gibt es überhaupt, also welche Innovationen können eigentlich in diesem Markt passieren? Ja?
Ja, eben auch da wieder nicht senderorientiert, sondern empfängerorientiert. Du musst verstehen, was dein Publikum eigentlich möchte. Und diese typische Development-Abteilung in einer deutschen Kulturinstitution sieht so aus, dass jemand irgendwie eine VR-Installation macht, sich so eine Brille holt, dann eigentlich einen 360-Grad-Film abbietet, zweidimensional, den ins Foyer stellt und als tolle technische Innovation verkauft. Und nach 2 Wochen ist das Ding kaputt, liegt in der Ecke und keiner will es mehr anschauen. Ja? Das ist so das typische Pseudo-Innovationsmodell, was wir haben. Ich glaube, glaube eher, dass es andersrum ist. Die Technik muss wirklich einen Mehrwert darstellen. Mhm. Es müssen sich Dimensionen erschließen, die es vorher nicht gab. Google hat damit, ehrlich gesagt, damals mal einen guten Approach gehabt. Die haben mit diesem Google Arts Project, haben die das teilweise auch geschafft, ihre Scans vor 20 Jahren so abzubilden, dass du wirklich feinste Pinselstriche über das iPad einfach wahrnehmen kannst. So ein richtiger Kuratorenkiller. Ja? Du konntest wirklich jedes Detail wahrnehmen, was du sonst nicht siehst. Heute, 20 Jahre später, sind Google meines Erachtens eher rückständig, weil sie nach wie vor irgendwie zweidimensional durch ihre Museen fahren und da das abbilden. Ich glaube eher, dass wir heute ein dreidimensionales, interaktives Erlebnis brauchen, so wie wir es beim, mit dem Siemens Arts Programm beim Pergamon machen, dass du wirklich mit den Kunstwerken sprechen kannst, dass du Fragen stellen kannst, das Kunstwerk antwortet und der Content, den es weltweit gibt, spezifisch auf deine Bedürfnisse hin ausgerichtet wird.
Vielleicht da mal die Frage so auf Metaebene: Welche Bedürfnisse haben Konsumenten der klassischen Musikbranche, die vielleicht noch nicht irgendwie gut bedient werden?
Es ist unterschiedlich. Wenn ich so mal das Feedback nach meinen Konzerten sehe, da kommen ja dann später dann in die Garderobe kommen ja sehr unterschiedliche Leute. Viele, die sagen, das ist sowieso mein Lieblingsstück gewesen oder sagen, das habe ich ja noch nie gehört oder es ist ja jetzt mal was ganz anderes. Das ist wirklich schwer zu sagen. Ich glaube, entscheidend ist gar nicht so sehr, ob das jetzt alles, ob man Fehler vermeidet oder sowas. Also ein kluger Musiker hat mir mal gesagt, die Menschen merken, wenn etwas richtig ist. Also wenn etwas stimmig ist, wenn es eine runde Sache war, es irgendwie der Abend sich gelohnt hat. Und darum geht es doch eigentlich. Wir müssen doch als Kulturschaffende versuchen, die Menschen ein Stück weit für 2 Stunden am Abend zu entführen in eine andere Welt. Und da ist ganz viel Handwerk und Planung dabei. Also wer glaubt, dass das alles Improvisation ist und gerade mal so eben aus Inspiration entsteht, das ist falsch. Da ist viel Planung, viel Konzeption dahinter. Und die Arbeit muss man sich schon machen. Und deswegen setze ich eher auf Qualität und dafür seltener, aber dafür interessanter und besser, als wirklich jeden Abend irgendwo anders Repertoire abzuschruppen.
Um dann auch irgendwie was auf eine authentischere Art und Weise vielleicht rüberbringen zu können. Ne?
Absolut. Genau.
Also was ich mir oft denke, ich sehe noch irgendwie ganz viel Potenzial, Leute ans Konzert heranzuführen durch Technologie. Also ich habe so ein bisschen das Gefühl, man setzt vielleicht schon an Punkten mit Innovationen an, die vielleicht 3 Schritte zu weit sind. Ja? Also es geht erstmal darum, irgendwie die Persona ins Konzert zu bewegen. Wo ich immer so viel Potenzial sehe, ist das Thema Erwartungsmanagement. Also ich kann mir vorstellen, wenn ich mir heute Ticketing-Systeme angucke auf Konzerthäusern und Opernhäusern, also der Weg dahin, der hat so ganz viele hohe Stufen. Und wie kann man diese Stufen senken? Wie kann man über Programm irgendwie besser informieren vorab, wie kann man vielleicht schon mal so kleine Teaser-Inhalte geben, wie kann man personalisierter aussteuern, Präferenzen, Thema individueller Newsletter auf eine wirklich gute Art und Weise, ne? Und einfach so, sag ich mal, seine Zuhörer auf Datenbasis kennenlernen und dann Präferenzen verstehen, ne? Um einfach zu mehr Ticket-Sales.
Ja, wie würdest du das machen? Wieso ist deine Generation, die vielleicht jetzt nicht mit Musik sozialisiert worden ist, wie würdest du die für klassische Musik oder Kultur interessieren?
Also ich sag dir ehrlich, meine Generation, bin jetzt 25 und ich habe ja auch im Umfeld viele Leute, die gar nichts mit Klassik zu tun haben. Ich habe ja BWL studiert. Die gehen eigentlich, wenn, in die Oper oder ins Theater und Co., um einen schönen Abend zu haben. Und weniger um jetzt irgendwie das Programm oder die Sache an sich und Co. Und werden dann, wenn sie einen schönen Abend hatten, eher zu diesen Themen herangeführt. Ne? Und der erste Schritt ist eigentlich meistens, kommt eher aus so einer Motivation, ich ziehe mich vielleicht schick an, ich gehe da irgendwie mit einem Date hin oder irgendwie sowas. Ne? Also wenn man ehrlich ist, ne? Das ist meistens so der Case. Das heißt, ich würde mir als Veranstalter eher überlegen, auf welche Konten zahle ich jetzt ein. Es gibt die Leute, die wollen nur einen schönen Abend haben, es gibt die Leute, die wollen sich schick anziehen, es gibt die Leute, die kommen wegen Komponisten, dann gibt es die Leute, die kommen wegen dem Künstler, dann gibt es die Leute, die kommen wegen der Bayerischen Staatsoper, weil sie da schon immer mal hin wollten. Also das sind also Unterkonten. Ne? Und dann würde ich mich im Marketing Mix irgendwie fragen, wie kann ich jetzt diese Unterkonten bespielen oder vielleicht auch auslesen in den Daten, ne, was dann mein Profil irgendwie überzeugt hat, hinzukommen.
Also ich halte es ja für ein Gerücht, dass man als Kulturinstitution oder Opernhaus oder Theater irgendwie nicht darauf ausgelegt ist, den Leuten einen schönen Abend zu machen. Ja. Ich glaube, der Versuch wird schon allgemein immer wieder gestartet. Aber das allein reicht nicht. Also natürlich, also wenn du das Wiener Publikum fragst, dann sagen, ach, spielen Sie Tschaikowski, dann kommen Sie delight. Ja? das ist natürlich vielleicht wahr, aber jetzt stell dir mal vor, du spielst in Mailand immer nur La Traviata und in Wien immer nur den Strauß. Ja. Dann ist es ja irgendwann auch Fließbandarbeit. Wem nützt das eigentlich noch? Ne? Also du musst ja irgendwie auch mal einen Bruch einführen, wo irgendwie was Neues kommt, wo man etwas, oder nimm mal den Jedermann in Salzburg. Ne? Jetzt, den gibt es ja seit über 100 Jahren. Aber er wird halt immer wieder anders erzählt. Und darum geht es doch, dass wir ähnliche Geschichten immer wieder relevant in dem jeweiligen zeitlichen Kontext schreiben und bieten. Und das darf eben nicht so sein, dass man sich einer jungen Generation anbiedert, dass man vermeintliche Storys erzählt, die diese Generation jetzt gerade für relevant hält, sondern dass man sich wirklich mit der auseinandersetzt und sie auch einbezieht.
Ja, ist dann doch irgendwie alles, finde ich, leichter gesagt als getan. Also wenn man dann irgendwie so mal die Leute fragt, warum bist du jetzt da hingegangen und Co., kommen immer sehr vage.
Warum sollte ich einen einfachen Job haben als du?
Aber du weißt, was ich meine, ne? Also es ist dann irgendwie sehr schwer zu beziehen. Wenn ich genau wüsste, wie, dann würde ich mir wahrscheinlich da schon was Konkreteres überlegen, was wir irgendwie in dem Markt machen können. Aber es ist dann doch
nicht so leicht. Also Wilhelm Busch hat ja gesagt, oft kennt man den, der Bilder malt, nur selten den, der sie bezahlt. Also da steckt insofern was Wahres dahinter, dass die Ware als selbst nach wie vor attraktiv ist. Aber du brauchst immer eben auch das Publikum. Und zwar durchgehend. Es nützt nichts, wenn eben zu Weihnachten die Kirche voll ist, sondern damit so eine Institution halten kannst, musst du halt irgendwie jeden Sonntag irgendwie was bieten. So, und da fängt es dann an, schwer zu werden. Ne? Wie schafft man es wirklich, über einen langen Zeitraum relevantes, interessantes Programm zu machen, das viele Menschen anspricht und möglichst auch noch kommerziell sich rechnet?
Gibt es da so, ich frage immer, kennst du Benchmarks, wo du sagst, boah, das ist irgendwie ein tolles Haus oder ein tolles Orchester, die da wirklich sehr progressiv sind, die man sich anschauen kann?
Na klar, also eigentlich überall gibt es das.
Also, hast du ein paar konkrete Beispiele? Also,
naja, ich finde schon, was die Berliner Philharmoniker machen, nach wie vor schon auch sehr, sehr wichtig und relevant. Ich finde auch, die Bayerische Staatsoper macht es gut. Auch das Deutsche Theater in Berlin. Also ich möchte jetzt eigentlich gar nicht groß jemanden rausnehmen. Natürlich hast du dann die großen Blackburn wie die Wiener Philharmoniker, die also, wo geradezu das Neujahrskonzert ein Exportschlager ist. Das wird ja in die ganze Welt übertragen. Da hängen Millionen Leute an den Schirmen. Also da wird schon auch eine ganze Menge richtig gemacht. Nur man kann sich eben nicht darauf ausruhen. Und was ich eigentlich für eine Gesellschaft noch viel wichtiger finde, ist, dass wir flächendeckend sowas relevant anbieten. Geh mal in die USA, ich bin ja nun oft da. Und da hast du natürlich in den großen Metropolen von Chicago bis Cleveland und irgendwie hast du natürlich tolle Angebote. Aber was ist auf dem platten Land in Wyoming, Wisconsin und so weiter? Gar nichts. Und das tut doch einer Gesellschaft nicht gut, wenn du eine urbane Elite hast, die irgendwie an sowas partizipieren kann, aber das platte Land einfach dann, ich nenne es jetzt mal, verblödet. Wir brauchen doch attraktive Angebote on the countryside, dass Menschen auch in der Breite lebenswertes Leben haben. Das ist das Entscheidende. Und deswegen finde ich toll, dass wir in Deutschland mit dem föderalistischen System so viele auch kleine Stadttheater haben, die es unbedingt zu schützen gilt und die unbedingt weiter das Zentrum des jeweiligen städtischen Lebens darstellen sollen, weil sie einfach einer Region Stabilität und irgendwie ein Leben geben. Das ist doch das Entscheidende. Das treibt mich wirklich um.
Ja, und deswegen ist es auch, glaube ich, sehr wichtig, ne, was ihr als Siemens macht. Darf man mal fragen, in welcher Größenordnung da so ein Etat im Jahr aussieht, damit man auch mal ein Gefühl dafür kriegt, was wirklich dahinter steckt?
Etat für was?
Was ihr so in eurem gesamten, sage ich mal, Kultur-Fördertopf, ESG-Strategie, Bereich Kultur irgendwo allokiert?
Ja. Du, also je nachdem, wie man das abgrenzt, kannst du unterschiedliche Zahlen kriegen. Also das kann man jetzt, klingt blöd, aber man kann es gar nicht genauso sagen. Ja. Das hängt wirklich davon ab. Wir haben ein Tool, das das berechnen könnte, aber das hängt genau da ab, wo du den Schnitt machst. Gehört ESG dazu? Was ist mit Charitable Contributions? Gehört Bildung dazu und so weiter? Also du kannst davon ausgehen, dass für dieses Corporate Giving-Thema, wo wir also als Siemens groupwide, international, also weltweit. Dort aktiv sind, dass das schon ein hoher Millionenbetrag ist.
Hoher Millionenbetrag heißt auch dreistellig.
Dreistelliger Millionenbetrag. Ich
weiß jetzt nicht, was du als Hochschul, aber kann also man so sagen. 100 Millionen plus im Jahr allokieren.
Kann man
das ist ja so auch sagen. Schon Wahnsinn. Und darüber entscheidest dann auch du, ne? Also das ist dann quasi dein...
Also ich entscheide darüber nicht alleine, sondern in Abstimmung mit den Einheiten geben wir vor allen Dingen einen Rahmen vor, unter dem diese Aufwendungen stattfinden. Das ist ja das Entscheidende, das ist das sogenannte Governance-Modell. Wir müssen ja Spielregeln formatieren, die auch Siemens Madagaskar dabei helfen, irgendwie ein sinnvolles Investment zu machen unter Berücksichtigung der regionalen Gegebenheiten, aber eben auch nach ganz klaren Spielregeln und im Übrigen auch eben super compliant. Das ist ja auch wichtig. Ne? Das muss also alle Zuwendungen, die stattfinden müssen, nach Recht und Gesetz stattfinden, steuerlich sauber ausgearbeitet, sodass da wirklich, also da sind wir sehr, sehr strikt.
Ja. Aber um da auch irgendwie mal den Ball an dich zu spielen, also ich habe mich jetzt natürlich schon ein paar Stunden irgendwie da mit dir beschäftigt. Also Hut ab vor dem, was ihr da. ich habe zu danken erstmal, dass du hier bist, ja, aber Hut ab, was ihr da macht. Und ich glaube, ich finde auch ehrlicherweise dann irgendwie dann, weiß nicht, aber für Siemens jetzt so jemanden wie dich, so ein Profil zu finden, ne, der dann auch wirklich die Leute auch ernsthaft versteht, die an der anderen Seite sitzen, ist ja auch oft so, ne, dass irgendjemand in die Rolle geschoben wird, der eigentlich so wirklich von Kultur jetzt eher weniger Ahnung hat und Co. Aber das finde ich schon.
Also sehr als gutes ich zu Profil Siemens gegangen bin, habe ich mir schon sehr überlegt, ob ich diese Corporate-Welt einsteigen möchte, weil es ist natürlich auch ein Preis, den man dafür bezahlt. Aber ich habe es nie bereut, weil Siemens ist wirklich ein unglaublich tolles, solides Unternehmen, was mit einem hohen Innovationsgrad hat. Und dass man da auch ein Stück beitragen kann, macht mich auch ein Stück weit stolz. Im Übrigen kann ich nur sagen, dass jemand wie Ernst von Siemens, das war im großen Maße jemand, der diese Entscheidung positiv für mich begleitet hat, den konntest du früher fragen, was ist der Unterschied zwischen einer Furtwängler und einer Karajan-Einspielung? Der wusste das. Ja, der war extrem gestuft. Der hat extrem verstanden, dass die Einbindung kreativer Potenziale jenseits des Engineerings und der Kaufmannschaft und der Juristerei, dass das die Firma extrem bereichert und besser macht. Also die horizontale Diversität hat die Firma besser, flexibler und auch innovativer gemacht. Das hat er verstanden. Und deswegen gibt es ja auch diese Stiftung von ihm, die einem hohen Maße da heute für kulturelle Infrastruktur wichtig ist. Na, die Ernst von Siemens Kunststiftung, insbesondere in der bildenden Kunst, aber auch die Ernst von Siemens Musikstiftung, die ja den Nobelpreis für zeitgenössische Musik vergibt sozusagen. Also das sind schon natürlich alles Assets gewesen. Und eben auch das Siemens Arztprogramm, die es mir dann leicht gemacht haben, zu sagen, ja, lass uns da mal was machen.
Okay. Abschließend gefragt, wie blickst du auf die nächsten Jahre im Kultursektor, im Dachraum? Was ist so dein Take?
Also ich mache mir natürlich große Sorgen auch, was sozusagen das Verhältnis von künstlicher Intelligenz und Kunst anbelangt. Und zwar nicht so sehr wegen der künstlichen Intelligenz selber, sondern wegen des Contents, der ja sozusagen erstellt werden muss. Die künstliche Intelligenz bedient sich ja künstlerischer Leistungen, die von Menschen aus Fleisch und Blut gemacht worden sind. Ja, also dieses Amalgamieren, das ist ja sozusagen etwas, wo künstlerische Leistung im Grunde verwurstet wird. Und da fragt man sich in Zukunft, welche Komponistinnen und Komponisten oder Dichterinnen und Dichter können eigentlich davon dann noch leben, trotz der ganzen Modelle, die wir aus den Verwertungsgesellschaften können.
Und geht künstlerische Substanz vielleicht auch verloren?
Darin, na klar. Ne? Also jedenfalls, irgendwer muss ja den Content liefern. Und wenn alles nur noch aus dem Internet verwurstet und zweitverwurstet wird.
Keine Entwicklung mehr statt. Ne?
Genau, absolut. Das ist das Problem. Und deswegen hoffe ich sehr, dass man da über ein Modell, ich will es jetzt gar nicht Regulierung nennen, sondern dass man ein kreatives Modell findet, wo also die Errungenschaften, die die künstliche Intelligenz zweifellos mit sich bringt und die auch wichtig sind, übrigens auch für die Industrie gerade, dass die auch der Kunst Luft zum Atmen lässt und weitere Möglichkeiten eröffnet. Das würde ich mir sehr wünschen, weil nach wie vor, ich kann mir ein Leben ohne Kunst für eine Gesellschaft nicht vorstellen. Die Menschen wollen sich ausdrücken, sie brauchen das auch. Wir brauchen keine emotionale Verarmung und sogar es ist auch eine Sicherheitsgeschichte. Die Befassung mit Kunst und Kultur ist ein Baustein zu einer Absicherung der Gesellschaft.
Absolut. Das ist auch ein schönes Schlusswort, dem ist nichts hinzuzufügen.
Findest du?
Stefan, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Also ganz im Ernst, ich habe mich sehr gefreut, dass wir hier auch in München bei uns sprechen. Danke für diese coole Folge.
Und gerne und euch weiter viel Erfolg. Toi, toi, toi.
Vielen Dank.
Macht was draus.